Alles eine Geschmackfrage.
Einer der vier Adventssonntage ist immer Johannes dem Täufer gewidmet. Ich vermute, Stefan, du warst jetzt in Israel. Warst du an der Taufstelle, wo er getauft hat? Vorbeigefahren. Bei Jericho, da war das, ne? Es gibt zwei Taufstellen. Die eine ist in Jerusalem da. Nee, da waren wir und meine Frau und ich waren auch schon mal da. Und dann eben die in der Nähe von Jericho, glaube ich. Eine charismatische Persönlichkeit. Auch eine sperrige Persönlichkeit, wie man so schön sagt. Anziehend und vielleicht sogar auch ein bisschen abstoßend, furchterregend. Aber irgendwie kann man sich seinem Einfluss und seinen Worten nicht entziehen. Circa 35 Jahre, also manche sagen, das sei das beste Männeralter. Ich meine, ich wäre gerade drin. Da tritt dieser Priestersohn circa 28, 29 nach Christus öffentlich in Erscheinung. Und die Kanzel steht eben nicht im Tempel, sondern in der Wüste, im Jordan. Kleidung, tja, aus Kamelhaar. Signum der Armen war das damals. Nahrung lässt mir nicht unbedingt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Heuschrecken. Heuschrecken. Und dennoch das Äußere, das deutet die Besonderheit dieses Mannes an. Der geht seinen Weg. Der geht seinen Weg unabhängig von Menschenmeinung. Der richtet sich nicht sein Fähnchen nach dem Wind, sondern das, was Gott ihm aufgetragen hat, das sagt er. Und er weiß sich vor allen Dingen sehr demütig als Wegbereiter. Und er weist von sich weg auf den, der kommt, auf den Eigentlichen. Und er empfindet sich so als Herold, der dem Eigentlichen den roten Teppich auslegt. Alle vier Evangelisten sprechen über Johannes dem Täufer. Alle vier, das ist eine Besonderheit, muss man schon sagen. Darf ich es mal so sagen? Der Weg zu Jesus geht nur über Johannes den Täufer. Er ist das Nadelöhr. Durch das muss man durch, um zu Jesus zu kommen. Und jetzt hören wir mal in den Text, Lukas Evangelium Kapitel 3. Als Hannas und Kaiphas hohen Priester war, bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Lasst euch taufen, denn Gott will eure Schuld vergeben. Und alle Menschen sollen den Heiland Gottes sehen, Vers 6. Und die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihm, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen? Darum bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist und denkt nicht im Stillen, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier seine Nachkommen schaffen. Die Axt ist bereits an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine gute Frucht trägt, der wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Menschen, ja, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, der soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, der soll mit dem teilen, der hungert. Auch die Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten den Meister, was sollen wir denn tun? Seine Antwort war, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Johannes erwiderte, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Erste kehrt um, denn Gottes Gericht kommt. Kehrt um. Nehmt das zur Kenntnis, Gottes Gericht kommt. Ein kompromissloses, unmissverständliches Wort. Ihr seid wie die Bäume, so sagt er hier, die eigentlich Frucht bringen wollen. Aber sie bringen keine Frucht. Und was macht man mit den Bäumen? Die gräbt man frei und dann nimmt man die Axt und dann haut man sie ab. Und der Mann mit der Axt, der ist schon da, um den Baum flach zu legen. Und das Erschreckende hier ist ja, der Holzfäller, wer ist denn der Holzfäller? Der Holzfäller ist Gott. Der die Axt hat, ist Gott. Kein anderer als Gott. Und er hält die Axt schon in der Hand. Das alte, faule, das unfruchtbare, das muss weg. Es ist 3:12 und die Lage ist lebensgefährlich. So glasklar redet Johannes der Täufer von Gott und vom Gericht Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das Wort hört, Gericht Gottes. Mir hat das immer eingeleuchtet, selbst als ich im Glauben noch nicht klar stand. Es muss noch mal irgendwie so etwas geben, wo Gott die Weltgeschichte aufrollt und die Menschheitsgeschichte aufrollt und Dinge klarstellt. Das muss sein, das hat mir immer sehr logisch eingeleuchtet. Das muss sein. Da sind so viele Rechnungen, die nicht bezahlt wurden in der Weltgeschichte. Und Gott macht nicht die Augen zu. Johannes hat eine unheimliche Sprache, glasklar. Und nicht, weil er Spaß hat an radikalen Sprüchen. Ja, es gibt ja mal, ich habe mal gehört von einem Prediger in Wien, der soll so gepredigt haben, mit solchen feurigen Bildern, dass die Leute gesagt haben, Mensch, da musst du mal hinkommen. Du, das gibt es in keinem Fernsehen, gab es damals noch nicht. Aber das gibt es in keinem Fernsehen, da redet man eine ganze Woche von, wie der predigen kann und welche herrlichen, grässlichen Bilder erzählen kann. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist, aber so ist es. Mit höchster Dringlichkeit, Gott steht vor der Tür. Gott ist gefährlich, sagt er. Gott ist gefährlich. Ich habe das mal so genannt, der liebe, nette Gott ist auch gefährlich. Der liebe Gott ist gefährlich. Ich habe mal so eine Beschreibung gehört. Gott hat jemand mal so definiert, guter Opa total taub. Gott, guter Opa total taub. Ja, das ist ja der liebe Gott mit einem Rauschebart, bisschen unfähig, aber gut, so zu alten freundlichen Herren sollte man immer freundlich sein und soll sie mal grüßen und so weiter und so weiter. Gott ist auch gefährlich. Ich las die Tage einen Satz von einem bekannten Prediger in Deutschland, Johannes Hartl aus Augsburg. Er schreibt, ein Gott, vor dem man nicht mehr erschrecken kann, der ist schrecklich langweilig. Was man nicht mehr fürchten kann, vor dem kniet man auch nicht mehr nieder. Das ist harmlos. Das Harmlose, das kann man auch so an sich vorbeirauschen lassen. Und die Leute, die Zuhörer hier bei Johannes, die sagen, das ist doch nicht zu glauben. Johannes, du bist eine Zumutung mit deiner Predigt. Das ist eine echte Zumutung. Das kann man doch nicht mehr gutheißen. Und dann kamen die Rettungsversuche gegenüber Johannes dem Täufer. Die einen haben gesagt, aber wir doch nicht. Johannes, schau doch mal. Sieh doch mal unsere Bereitschaft, wir sind gekommen, um jetzt uns von dir taufen zu lassen hier. Der Entschluss ist schon gereift. Und andere sagten, mit uns ist es doch gar nicht, steht es doch gar nicht so schlimm. Wir haben doch einen religiösen Stammbaum auf Abraham, wir können unsere Linie bis auf Abraham zurückgehen. Da ist alles in Butter. Wir haben frommes Blut in den Adern und Religion im Kopf. Da kann einem nichts mehr schiefgehen. Damals nun gut, werden manche sagen, aber mit uns steht es doch heute anders. Und dann kommt der eine vielleicht damit und der andere kommt damit. Der eine kommt vielleicht mit seinem Taufschein, der andere kommt vielleicht mit seiner Kirchen- oder Freikirchenzugehörigkeit und vieles andere mehr. Und ich habe mal irgendwo den Einstieg mit Gott gehabt und so weiter. Und Johannes wischt alle Dinge mit einem Schlag weg. Und er sagt, ihr Schlangenbrut. Wenn ich dieses Wort höre, muss ich eine Geschichte erzählen, da komme ich nicht dran vorbei. Es war in meiner Jugend, also vor 5-6 Jahren, so ungefähr. Da war der Chor probte gerade und da war der kleine Sohn vom Pastor auch da. Und naja, Mann, es war so schön. Und dann hat einer gesagt, hör mal, du hast ja gewiss bei deinem Vater schon mal geguckt, du kannst auch predigen. Komm, stell dich mal auf die Kanzel und predige mal. Er ließ sich nicht zweimal bitten, stieg auf die Kanzel und sagt, ihr Schlangenbrut, ihr Ottergezücht, werde ich nie vergessen. Und der ganze Saal grölte. ihr Schlangenbrut, ihr Ottergezicht. Das hat er verstanden. Also vielleicht auch das, was ihr aus dieser Predigt heute mitnimmt. Also ich hoffe noch ein bisschen mehr. Nicht nur diese beiden Formulierungen, werde ich nie mehr vergessen. Ja, Schlangenbrut. Wer hat euch denn versichert, sagt Johannes, dass ihr so ganz passabel zu Gott passt? Wer hat euch das gesagt? Bloß weil ihr ein bisschen fromm seid. Eure Sicherheit, so sagt er, die bringt's nicht. Und die Offenheit und Interesse und die Aufgeschlossenheit allein auch nicht. Die Axt bleibt. Das Gericht kommt. Weg mit den religiösen Feigenblättern und den frommen Schluckimpfungen. Und er sagt, das Einzige, was hilft, umkehren. Umkehren. Von einem falschen Weg kehrt man um. Und geht auf einen richtigen Weg. Sonst kommt man nicht an. Eigentlich ist das so ein Prediger peinlich, oder? Das ist doch peinlich. Eigentlich muss ich mich für den Text heute entschuldigen, oder? Eine Predigt so kurz vor Weihnachten, wo man sich entschuldigen muss. Früher gab es ja noch bei den Pastoren nicht so die Sache, dass der sein Gehalt bezog übers Konto. Früher bekam der Pastor sein Gehalt, indem man hier den Opferbeutel rumgeben ließ und dann haben die Leute was reingelegt. Man nannte das, wie weiß das jemand? Außer meine Frau ist außer Konkurrenz. Kennt das jemand? Das war das Liebesopfer. Das hatte natürlich eine Was sagst du? Können wir auch mal machen? Ist mir viel zu gefährlich. Vor allen Dingen heute. Vor allen Dingen heute, wo ich den Text habe. Viel zu gefährlich, da komme ich diese Woche nicht rum. Ihr legt nichts rein, ich weiß das schon. Ja, ja. Das war das Liebesopfer. Das hatte eine Gefahr, dass der Pastor immer nur lieb und nett sein mochte und hat sich vielleicht die Filetstücke aus der Bibel rausgesucht und hat sie dem Volk zugerufen, damit auch ordentlich was in die Kasse kam nachher für ihn selber. Das Liebesopfer. Mache ich also nicht. Und dann heißt es hier, eine große Menge kam. Mensch, der Johannes, der hat gewiss feuchte Augen gekriegt. So wie mancher Pfarrer, Pastor heute auch, wenn die Leute in Scharen kommen, dass man sogar einen Einweiser braucht, vielleicht damit die Leute noch einen Platz finden und so weiter. Großartig. Und Johannes entgleist durch diese Zumutung hier. Gerade die Gutwilligen, die verprellt er hier, die haut er von Kopf. Gerade die mal nach langer Zeit wieder vielleicht in die Kirche reinschauen, vielleicht auch Heiligabend. Es gibt ja so viele Leute, die Heiligabend in die Kirche gehen, muss beim ersten Weihnachtstag oder zweiten Weihnachtstag reingehen, sieht diese anders aus. Aber die kann man nicht verprellen am Heiligabend. Kann man nicht machen. Und wir lernen ja auch gerade, wie die Kirche auf Marketing setzen muss. Wie bekommt man Leute wieder in die Kirche? Oder die Gemeinde spielt jetzt keine Rolle. Und dass man die interessiert mit Samthandschuhen anfasst und bestätigt, nicht hinterfragt, damit niemand verbrellt wird, damit sich niemand ärgert, sondern spätestens beim Kotelett, da ist alles so vergessen, was man vielleicht so in der Kirche gehört. Nach dem Motto, kuschelig, kuscheliger am kuscheligsten. Und Johannes ist nicht dankbar. Sondern Johannes predigt so eine ganz klare Sprache. Und er erspart dem Menschen auch nicht die Zumutung des Glaubens. Der Glaube, der an der Bibel orientiert ist, das ist an manchen Stellen schon eine Zumutung. Ich war gestern Abend auf einer Party und da waren sehr, sehr viele Nichtchristen da. Und der gefeiert wurde mit 60 Jahren, der kam vor einigen Jahren zum Glauben, mit dem habe ich so persönlich einen Alpha-Kurs gemacht in meinem Büro. Kam zu Glauben, erfolgreicher Geschäftsmann, und dann hat er gesagt, weißt du, du betest mal hier. Vor allen anderen hier. Gebetet, nachher nach dem Essen. Habe ich dann noch was gesagt, so ein geistliches Wort. Und ich habe schon gemerkt, das war für manche schon eine Zumutung. Für manche eine Zumutung. Die Zumutung des Glaubens. In der Tat, da wird uns so manches zugemutet. Da ist von der Heiligkeit Gottes die Rede, da haben wir eben gesprochen. Dass Gott der ganz andere ist, davon handeln die Texte jetzt in der täglichen Bibellese aus dem Jesaja. Da ist von Sünde die Rede. Ja, da ist von Gericht die Rede. Da ist von Gericht die Rede. Ich werde gerade an einen Menschen erinnert in der Nähe von Wetzlar. Da war so eine Zeltmission, die hatten so einen Spruch da außen angehängt: Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht Gottes, aus dem Hebräerbrief. Und da ist er jeden Tag mit seinem Motorrad vorbeigefahren. Und der Spruch hat ihn so beschäftigt, dass er an einem der nächsten Tage in diese Zeltmission gegangen ist, hat das Evangelium von Jesus gehört und hat sich für Christus entschieden. Weil er gemerkt hat, Gott ist auch irgendwo gefährlich. Nicht so jemand, den man so liebt, der übers Haar streicht. Da ist vom gekreuzigten Christus die Rede. Gibt ja die Vorschläge, dass man endlich dieses Kreuz da wegmacht von der Kirche. Und gerade, dass wir Weihnachten haben, man sollte doch, wäre da eine Möglichkeit, man könnte da auch eine Wiege oben drauf stellen. Gerade vom Heiligabend. Echt, haben Leute überlegt. Das Kreuz ist irgendwie eine Zumutung. Die Korinther hatten schon arge Schluckbeschwerden. 1. Korinther 1. Ihr lieben Freunde, dort, wo man das Wort weglässt oder wo man es filtert, da kommt nachher eine sehr laue Suppe raus, hätte ich jetzt fast gesagt. Da erweist man Menschen einen Bärendienst. Und jemand hat mal gesagt, das ist geistliche Sterbehilfe oder das ist fromme Euthanasie. Weil es den Menschen davon abhält, die entscheidende Wende des Lebens zu vollziehen. Wenn ich überlege, warum ich letztlich an Christus glaube und wo Christus absolut unersetzbar ist durch alles, was sonst an Lebenshilfe angeboten wird, dann lande ich hier bei der Predigt bei Johannes. Das kann nur Christus. Niemand anders, niemand anders. Johannes redet gerade aus Liebe und Sorge um das Leben und um ihr Heil so. Da heißt doch mal in Apostelgeschichte 26, das ist etwas, das ist mir schon im Studium aufgegangen und das habe ich mir unterstrichen. Da bekommt er die Aufgabe, der Paulus, öffne Menschen die Augen. Warum denn? Damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Teufels zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden mit dem Glaubenden zu Gottes Volk gehören und ihr ewiges Leben und ein ewiges Leben erhalten. Menschen die Augen öffnen, das ist manchmal schwierig. Mit dem Mann von gestern Abend, mit dem habe ich unendliche Sitzungen gehabt, sage ich hier mal, in meinem Büro. Und wir haben sehr engagiert diskutiert. Meine Frau sagte, wir kriegen uns so die Köpfe. Nein, wir waren enthusiastisch unterwegs. Und er hatte so viele Argumente und ich musste ihm entgegnen. War eine tolle Sache. Und ich habe ihm dann gesagt, weißt du, was ich habe ihm gleich zu Anfang gesagt, weißt du, was ich vorhabe mit dir? Ich will das gleich sagen. Ich möchte, dass wir eines Tages hier in meinem Büro niederknien. Dass du umkehrst und dass du Gott die Ehre gibst und Jesus Christus annimmst. Da möchten wir hin. Das hat noch einige Sitzungen gedauert, bis wir in der Tat dort gekniet haben. Und dann kamen wir runter und meine Frau merkt an seinen leuchtenden Augen, da ist was passiert, da ist ein Wunder passiert in seinem Herzen. Umkehr, das Angebot der Stunde, ohne Buße, ohne Umkehr, ohne Bekehrung, bleibt die Axt dran, so heißt das hier in diesem Text. So gefährlich ist der liebe Gott, darf ich das mal so sagen? So ernst nimmt Gott Sünde auch bei uns. Gott hat sich nicht geändert. Sünde ist ja nicht, und das ist so wichtig, dass man das begreift, dass man von diesem moralischen Zauber wegkommt da. Sünde ist ja nicht ein gelegentliches Danebengreifen. Das passiert mir laufend und euch wahrscheinlich auch, gar keine Frage. Moralisches Fehlverhalten, das passiert mir, das passiert euch auch. Schwach werden in Versuchungen, daran kann man arbeiten, dass man fester wird. Sünde ist ja mehr. Dass man Gott jetzt, darf ich mal ein Bild sagen, sein Angesicht zuwendet. Sein ganzes Angesicht zuwendet, ihn anschaut und nicht mehr den Rücken und schnell vorbei. Ihn nicht abspeisen mit so ein paar Frömmigkeitsübungen. Aber de facto läuft das Leben ohne ihn ab. sondern dass man Gott ernst nimmt. Dass man Gott ernst nimmt. Und deshalb sagt Johannes, kehrt um, es steht ernst mit euch, das gilt auch heute. Das wäre ganz schlimm, wenn ich jetzt Schluss machen würde. Müsste. Und dann wären wir nämlich ziemlich allein gelassen und würden im Regen stehen. Johannes hat Entscheidendes gesagt. Das hat die Menschen aufgeweckt und durchgeschüttelt. Aber er hat nicht alles gesagt. Oder anders, Johannes hat eine Diagnose gestellt, die ist wichtig. Erst wenn die Diagnose stimmt und wenn man der zustimmt, dann kann man auch über das Heilmittel nachdenken. Furchtbar, wenn das Letzte wäre. Gott, der die Axt da schon bereit hat. Und deshalb der zweite Punkt. Kehrt um, denn der Heiland ist schon da. Der ist schon da. Es ist nur so wichtig, dass man weiß, der Heiland ist für das gekommen, um das gut zu machen, was wir bis hier gehört haben. Ihr müsst mal genau überlegen, wenn ihr Johannes 3, Vers 16, das wird wahrscheinlich jeder wieder lesen an Weihnachten. So sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter. Schaut mal bitte den Kontext an und schaut mal dann die Verse 17 bis 21. Da ist davon die Rede, was passiert, wenn man diesen Herrn nicht einlässt. Ich finde es toll, dass er sagt, alle Menschen sollen den Heiland Gottes sehen. Heiland. Ich muss sagen, ich hatte manche Jahre ein bisschen Problem mit diesem Begriff Heiland. Den habe ich heute nicht mehr, das Problem habe ich heute nicht mehr. Weil ich merke, wie viel im Leben von Menschen kaputt ist und der Heilung bedarf. Ich muss das näher beschreiben und in Beispielen markieren. Und deshalb bin ich dankbar, dass dieser Gott Mensch wurde, wie es Elvira eben so schön beschrieben hat, auf unsere Ebene gekommen ist, in einer verständlichen Art und Weise. Und er kommt mit dem Ziel, um Heil zu machen, das Heil zu wirken und zu schenken. Mitten in der Dunkelheit leuchtet ein Licht auf. Der Heiland ist erschienen. Und deshalb heißt es im Matthäus-Evangelium, kehrt um. Denn das Himmelreich ist mit Jesus ganz nahe gekommen. Jetzt greift zu. Jetzt geht auch wirklich hinein. Und dieser Heiland Gottes, der soll und der will und der kann uns retten. Und er allein. Er verdammt nicht, sondern vergibt. Nicht billig, weil es sein Metier ist. Nein, er bezahlt unsere Schuld und er erneuert. Er macht den Menschen von innen neu. Da denke ich an diese Frau, die hinter dieser Geschichte steht. Johannes 8, die kennen wir jeder, eine Frau in flagranti im Ehebruch ertappt. Und dann wird sie zu Jesus geschleppt. Der Mann, mit dem sie da gab, der bleibt weg. Es geht gar nicht um. Man will Jesus eine Falle stellen. Und dann baut man einen Zwicker auf. Ihr wisst, was ein Zwicker ist. Egal, wie sich der Mensch entscheidet, immer verloren. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, dieser Ehebrecherin, jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen zu weit. Du holst mich wieder, das ist gut. Und dann sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, dem erlaube ich jetzt, einen Stein auf sie zu werfen. Und sie hatten schon alle Steine aufgehoben. Und plötzlich ging das klack, 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 alle Steine fielen wieder runter. Und sie sagt, Frau, sag mal, hat dich keiner verdammt von dieser großen Menschenmenge hier? Keiner. Und der, der allein ohne Sünde ist und der das Recht gehabt hätte, den Stein zu werfen, der sagt, ich verdamme dich nicht. Dazu bin ich nicht in die Welt gekommen. Das macht ihr Menschen schon untereinander, da braucht ihr mich nicht noch. Gehe hin, ich vergebe dir. Freispruch. Und dann sagt er, geh hin und sündige nicht mehr. Das ist nicht ein neues Gesetz, sondern das muss man so hören. Ich hole dich aus deinen alten Lebensgleisen raus. Da kommst du nicht alleine raus. Die sind so eingefahren. Und dann kannst du neu beginnen. Das ist toll. Ihr Lieben, Jesus legt die Axt beiseite. Aber nur dadurch, dass er selbst das Gericht Gottes, was wir verdient hätten, auf sich nimmt, das geht nicht am Kreuz vorbei. Nicht am Kreuz vorbei. So teuer lässt sich der Heiland unserer Rettung kosten. Dieser Heiland in der Krippe und der Mann am Kreuz. Und deshalb fürchtet euch nicht, der Heiland ist geboren. Kehrt um. Und wer zu ihm umkehrt, der erfährt Veränderung. Ich komme auch zur Not so klar, wenn es nicht geht. Das ist wunderbar, habe ich nicht ganz durcheinander gebracht hier. So ist das, mein Leben wird mir auch oft durcheinander gebracht, oder? Kommt man aus der Spur. Das dritte und letzte, worauf ich hinaus will, ist, ehrliche Umkehr zu Gott, die muss sichtbar werden. Die beginnt innen, aber die muss nach außen gehen. Völlig klar. Die erschöpft sich nicht nur in frommen Gefühlen, die habe ich manchmal überhaupt nicht, sondern die wird wirksam auch im Alltag. Und dann kommen die Leute zu ihm und sagen, sag mal, Johannes, was sollen wir denn tun? Unterschiedliche Leute. Und das Erste, was er den Leuten sagt, schlichte Dinge, nicht Unmögliches, nicht Unmenschliches, sondern das Nächstliegende. Du hast doch zwei Hemden, heißt es. Schau doch mal da um. Siehst du einen? Da ist ein ganz Armer. Gib doch eins von deinen Hemden ab an den. Du siehst wohlgenährt aus, sagt Johannes. Gib doch denen, die nichts zu essen haben. Ihr Lieben, ganz schlichte Dinge. Über Lebensprinzipien kann man ja gewaltige Bücher schreiben und so weiter und so weiter. Johannes ist ganz praktisch. Tu das, was vor deinen Füßen liegt. Ohne Aufschub und ohne Aufhebens. Rechte Buße macht aus harten Menschen weiche Menschen. Sie werden empfindsam für andere. Sie lernen abgeben, teilen, zupacken. Das hat mich gestern unheimlich gefreut, auch bei diesem Jubilar. Und ich saß noch einem anderen gegenüber. Menschen, die unheimlich viel Geld haben, die hart arbeiten und die Erfolg haben. Und sie haben ein sehr weiches Herz für andere. Der eine hat mir erzählt, dass er immer wieder Leute einstellt, die sehr oft es nicht bringen. Es nicht bringen, was sie eigentlich bringen müssten an Leistung. Er stellt sie ein. Er muss sie oft vor anderen Mitarbeitenden verteidigen, dass er die einstellt, weil sie das nicht so bringen können. Toll. Und von dem anderen wurde auch gesagt, er hat sich in einem Arbeitskreis, in einem sozialdiakonischen Arbeitskreis angeschlossen in der Gemeinde, die sich Gedanken macht, wie können wir anderen helfen, die bedürftig sind. Toll. Ich finde es immer schön, wenn auch Menschen, denen Gott viel anvertraut hat, die sehr reich sind. Das darf man sogar. Aber umso größer ist auch die Verantwortung, die man hat, weil man mehr Möglichkeiten hat, zu dienen. Toll. Und dann kommen die Zöllner. Zöllner, Zollbeamte, das ist ja Inbegriff für Geldgier und Betrug. Und anstößig ist, dass Jesus nicht sagt, du, häng deinen Beruf an den Nagel, ist nichts. Sondern werd jetzt irgendwie, geh in einen sozialdiakonischen Beruf irgendwo, das ist sowas und so weiter. Nein, er sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Zurück ins alte Metier, aber verändert. Ich habe zwei Bücher gelesen vom Chefredakteur der Bild-Zeitung in Berlin. Und er schreibt dann in seinem Buch, manche Christen haben immer Probleme damit, dass ich noch bei der Bild-Zeitung bin. Mensch, wenn du wirklich bekehrt bist, dann kannst du doch nicht mal bei einem solchen Blättchen bleiben. Da musst du doch irgendwie was christliches Sonntagsblatt oder irgendwas musste jetzt sein und so weiter. Ich finde es toll, dass der bei der Bild-Zeitung ist und dort seinen Einfluss deutlich macht. Und er hat ein Wort zu Weihnachten geschrieben und so weiter. Ist doch toll, verändert, aber bei Bild. Grandios. Oder Fußballspieler, Profi. Manche Leute sagen, Mensch, wenn du Fußballprofi bist, kannst du Sonntagmorgen um 10 nicht in den Gottesdienst gehen. Ich bin so dankbar, dass ich in Italien mit Jorginho, einem der bekanntesten brasilianischen Fußballer, zusammen eine solche Veranstaltung gemacht habe, vor vielen, vielen Leuten. Und er hat erzählt, wie er umgekehrt ist, wie Gott ihm Licht gegeben hat für sein Leben. Wie Gott ihn befreit hat von okkulten, bösen, dunklen Dingen. Und jetzt, da kam er Mercedes von München und das war eine interessante Sache, war das da mit ihm. Ich finde das einfach toll, da zu sein und verändert da zu sein. Und dann kann das doch sein bei den kleinen alltäglichen Dingen. Wir stehen ja kurz vor Weihnachten. Dass heute jeder mal den Impuls mit nach Hause nimmt. Wem kann ich denn Weihnachten eine Freude machen?
Sagt der Mann, ja, natürlich meiner Frau. Ja, auch.
Aber ich meine ein bisschen drüber hinaus. Einen Nachbarn, einen Einsamen. Wen kann ich vielleicht einladen? Wen kann ich besuchen? Oder wem sollte ich Weihnachten neu die Hand entgegenstrecken? Versöhnung.
Versöhnung braucht manchmal sehr lange. Sehr lange und immer wieder neu.
Mir hat jemand erzählt, den ich sehr gut kenne, wie er in seinem Dorf, irgendwas hat er sich zu Schulden kommen lassen und dann ging bei dem anderen die Tür, er ist nicht Christ, ging die Tür in die Falle, ins Schloss. Und wie er dann gesagt hat, ich musste da auch mehrmalige Anläufe machen. Mensch, vergib mir. Mensch, vergib mir. Versöhnung. Irgendwo. Und das heißt doch hier auch Menschen in beruflicher Verantwortung, die hier angesprochen sind. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Am Telefon wird nicht mehr gelogen. Das sind ja die kleinen Dinge. Und bei allem harten Konkurrenzkampf, dass die mitmenschliche Komponente nicht vergessen wird. Wir haben es immer mit Menschen zu tun, die Gott geschaffen hat und die Gott liebt. Und da sind da die Soldaten. Manche haben sich darüber aufgeregt. Der Herr hätte sagen müssen, du wirst jetzt Kriegsdienstverweigerer. Tut der Herr hier auf jeden Fall nicht. Er sagt, bitte gebrauche deine Macht jetzt nicht negativ. Missbrauche die Macht nicht. Hier werden Menschen mit verliehener Gewalt über andere Menschen mit Macht angesprochen, dass sie nicht nach unten treten sollen und ihren starken Arm in irgendeiner Weise ausüben müssen. Das hat gewiss Folgen. Man nennt das ja, das sind so eine, weiß das jemand, wie man dieses, was Johannes hier so ganz praktisch anführt, wie man das nennt? Das ist die sogenannte Standespredigt. Zum jeweiligen Stand sagt Johannes etwas, zu dem kommen. Man könnte das ja noch ein bisschen erweitern. Ihr Eheleute, gebt euch mehr Mühe umeinander. Die Jugend lernt das wieder, vielleicht Vater und Mutter zu ehren. Und Hausfrau und Mutter, schiel nicht ständig nach draußen, sondern sag jetzt mal Ja zu deiner Situation. Und dem Schüler wird gesagt, lass das abschreiben. Und dem Studenten, vertrödel deine Zeit nicht. Zeit ist wirklich was wert, geh ran an die Sache. Und dem Arbeitnehmer würde Johannes vielleicht sagen, du, in der Pause schimpft, tretet nicht immer nach oben. Der Chef hat es auch nicht einfach. Falte lieber deine Hände für den. Und dem Arbeitgeber würde er sagen, du, sieh auch die persönlichen Nöte, die dein Arbeitnehmer hat, vielleicht zu Hause. Und dem Rentner, bitte, denke daran, dass du in den Gesprächen nur die ersten 10 Minuten über die Krankheiten sprichst. Und dann wende dich den anderen Dingen zu. Das Leben besteht mehr als aus Krankheiten. Werde doch mal, komm ja nicht in ein negatives Fahrwasser rein. Bei uns war früher alles besser und die Jugend von heute und vieles andere. Nein, sondern du hast Erfahrung von diesem Schatz mit Weisheit gepaart. Gib etwas ab. Bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Ihr Lieben, das ehrt Gott, sagt Johannes. Und das dient anderen Menschen und das baut einen selbst auf. Die Predigt von Johannes ist nicht schlecht, oder? Amen. Lasst uns ein Lied miteinander singen. O komm,